Trash, trash, trash all the nations. We are the feminist generation. We mess up military bases. We destroy fascist nations. Bombs and guns and evolution. We gonna make a revolution. We will start an insurrection. We gonna find our own direction. Trash, trash. Ja, wir befinden uns im Jahr 1913. Im Hauptquartier, im Guerilla-Tea-Room, wie der Volksmund das Hauptquartier von der Women's Social and Political Union nennt. Wir führen ein Gespräch mit Emmeline Pankhurst, einer der Führungsfiguren der militanten Frauenstimmrechtsbewegung in England. Emmeline, am 16. Februar 1912 beschließt ihr, dass die Zerstörung von Eigentum offizielle Politik der Women's Social and Political Union wird. Ja. Wir wollen keine unnötig starken Waffen einsetzen, Honey. Wenn der Stein, dieses altehrwürdige Argument offizieller Politik, ausreicht, dann werden wir niemals ein stärkeres Argument einsetzen. Wir haben es lange genug versucht. Jahrelang hielten wir geduldig Beleidigungen und tätliche Angriffe aus. Frauen erlitten Schaden an ihrer Gesundheit, Frauen verloren ihr Leben. Wir hätten das bei Erfolg hingenommen, aber wir hatten keinen. Mit dem Zerbrechen von Glas erreichten wir bei geringerem Leid mehr, als wir je erreicht haben, wenn wir unsere Körper von ihnen zerbrechen ließen. Dieser Gesichtspunkt sollte im Kampf die Wahl der Waffen bestimmen. Also werden wir jetzt ausprobieren, ob Steine allein ausreichen. Emmeline, die Women and Social and Political Union, die Soziale und Politische Frauenunion, hat für den 4. März 1912 eine Demo angekündigt. Die Staatsmacht wappnet sich. Was passiert? Ja, wir haben einfach eine illegale Demo am 1. März gemacht. Und zwar bin ich zusammen mit einigen Führungspersönlichkeiten zur Downing Street gefahren am Nachmittag. Und dort haben wir erstmal die Fensterscheiben eingeworfen. Dies war der Startschuss für eine Glasbruch-Großoffensive. Elegante Damen der Londoner Gesellschaft ziehen aus ihren Handtaschen Steine und kleine Hämmer und werfen diese in Schaufenster der völlig verdutzten Ladeninhaber in Haymarket, Piccadilly, kurz darauf Regent Street und am Strand. Wenige Minuten später Geschäfte in der Oxford Street und in der Bond Street. Durch diesen Überraschungsangriff, meine Liebe, war die Polizei völlig machtlos. In Großbritannien hat Glasbruch eine lange politische Tradition des Widerstandes und das wird landesweit verstanden. Die Polizei und die Geschäfte hatten natürlich Angst, was wir wohl am 4. März machen würden, aber diese Demonstration verlief völlig friedlich. Aber es war die Ruhe vor dem Sturm. Am nächsten Morgen sind wir mit rund 100 Frauen nach Knightsbridge gezogen und haben dort völlig unbehelligt alle Scheiben eingeworfen. Leider kam es dann zu dem Gegenschlag der Staatsmacht. Die Polizei hat an diesem Tag unser Hauptquartier Clemens Inn, also den Guerilla Tea Room, gestürmt. Alle Führungsmitglieder bis auf meine Tochter Christabel wurden verhaftet, alle Unterlagen beschlagnahmt. Dennoch ist unsere Zeitung Votes for Women, Wahlrecht für Frauen, pünktlich erschienen, allerdings ein Drittel zensiert. Leer mit großen Überschriften. Meine Tochter konnte als einzige nach Frankreich fliehen, obwohl die Häfen überwacht wurden, kam sie mit Hilfe von Freunden als Krankenschwester verkleidet, hat sie es nach Paris geschafft und hat von dort aus die Organisation der Women's Social and Political Union übernommen. Annie Kenny, eine Frau aus der Arbeiterklasse, hat offiziell die Leitung in London übernommen und ist einmal wöchentlich nach Paris gefahren, um Instruktionen entgegenzunehmen. Emmeline, am 14. März 1912 beginnt der Prozess gegen dich und das Ehepaar Pethick Lawrence, die Votes for Women, also die Zeitung herausgeben, eure Zeitung. Und die Anklage beschreibt die Women's Social and Political Union als paramilitärische Organisation. Wie kommt das denn?
Das lag daran, dass sie Schriftstücke beschlagnahmt haben aus unserem Hauptquartier Clemens Inn. Und die hätten wohl denen einer professionellen Guerilla alle Ehre gemacht. Wir haben Decknamen für den König, Premierminister, Regierungsmitglieder und wichtige Abgeordnete. Meine Liebe, einige Abgeordnete waren ziemlich ungehalten darüber, dass sie als Tarnnamen die Namen von Unkraut getragen haben. Wir selber, die Mitglieder der WSPU, hatten Codebuchstaben. Auch jedes öffentliche Gebäude besaß einen Tarnnamen. Der Staatsanwalt legte ein Telegramm vor, das die Verwendung der Codes zeigte. Seide, Distel, Stiefmütterchen, Wolle, EQ. Die Dekodierung lautet: Protestieren Sie in der öffentlichen Versammlung, die Esquid morgen Abend abhält, aber lassen Sie sich nur verhaften, wenn der Erfolg davon abhängt. Telegrafieren Sie zurück an Christabel Pankhurst, Clemens Inn. Außerdem haben Sie besprochen, ob der Scheibeneinwurf eine konzertierte Aktion, also eine Verschwörung war. Und dann haben Sie die benutzten Steine bezüglich Größe und Gewicht vergleicht und das gemeinsame Losmarschieren der Frauen. Unsere Sekretärin Mabel Tuke wurde am 4. April freigesprochen. Wir anderen hatten noch einen langen Prozess vor uns. Ich war sehr geschwächt. Oh, ich brauche noch einen Schluck Tee. Die Untersuchungshaft war schrecklich. Deshalb wurde das Gerichtsverfahren auf den 15. Mai vertagt. Ich habe noch mal vor Gericht daran erinnert, an die jahrzehntelange friedliche Agitation zum Frauenstimmrecht, die der Militanz vorangegangen ist. Wir haben jahrelang vergeblich versucht, mit friedlichen Mitteln uns bei Politikern Gehör zu verschaffen und Politik und Regierung haben sich geweigert, mit Suffragetten auch nur zu sprechen. Ja, alle Bemühungen sind vergebens. Wir haben auch versucht, als politische Gefangene behandelt zu werden, aber wir bekommen 9 Monate Gefängnis, nicht als politische Gefangene, sondern als gewöhnliche Kriminelle. Allerdings wird die Führungsriege in der First Division untergebracht. Aber leider sind nur wir dort gelandet. Alle anderen Suffragetten werden als normale Kriminelle behandelt. Daraufhin treten wir 3 in einen Hungerstreik und umgehend treten alle inhaftierten Suffragetten ebenfalls in Hungerstreik. Allerdings kennt die Regierung keine Gnade und greift hart durch. Sie ordnet die Zwangsernährung der Hungerstreikenden an. Oh, ich sagte, die Schmerzens- und Schreckensschreie der Frauen halten durch die Gänge. Schrecklich war das. Emily Wilding Davison hat sich aus Protest gegen die Misshandlung von der Galerie heruntergestürzt. Und trotz ihrer Verletzungen wurde die Zwangsernährung unvermindert weitergeführt. Allerdings protestieren Prominente im In- und Ausland gegen diese unmenschliche Behandlung der Gefangenen. Die Nobelpreisträgerin Marie Curie, der französische Sozialist Jean Jaurès und die Autoren Romain Rolland und Upton Sinclair. Beinahe täglich sieht sich die Regierung im Unterhaus mit kritischen Fragen konfrontiert. Als der Premierminister daraufhin erklärt, jede Frau könne sofort gehen, sobald sie eine Erklärung abgibt, wonach sie auf weitere militante Aktionen verzichtet, schleudert ihm ein entnervter George Lansbury entgegen: Das zu sagen war schändlich von Ihnen, Sir. Sie sind mehr als verächtlich, Sie und Ihre Kollegen. Sie nennen sich Gentlemen und wenden bei Frauen Zwangsernährung an, um sie auf diese Weise umzubringen. Man müsste sie aus dem Amte jagen. Es ist das Schändlichste, was je in England geschah. Sie werden in die Geschichte eingehen, als die Männer die unschuldige Frauen gefoltert haben. Ja, er ist aus dem Saal herausgewiesen worden, aber sein Zornausbruch war tagelang Stadtgespräch. Die Suffragetten draußen demonstrierten lautstark und forderten die Freilassung der Mitstreiterinnen. Emmeline, Sie sollten ja auch zwangsernährt werden. Ja, aber bei mir haben Sie es nicht geschafft. Ich habe die Schreie von meiner Freundin Patrick Lawrence gehört und habe einen Steinkrug nach dem behandelnden Arzt geworfen. Daraufhin hat man überraschenderweise davon abgesehen, mich zwangs zu ernähren. 2 Tage später wurden wir entlassen. Bis Anfang Juli 1912 wurden schließlich nach und nach alle inhaftierten Freundinnen und Suffragetten entlassen. Emmeline, der Kampf um das Frauenwahlrecht wird ja immer militanter. Wie geht's denn weiter? Ja, Darling, unsere Aufgabe war noch lange nicht erledigt. Der Krieg hatte gerade erst begonnen. Zuerst haben wir eine groß angelegte Aktion gegen die Golfplätze im ganzen Land gemacht. Wir haben große Teile des Rasens mit Säure verätzt, sodass die Plätze unbespielbar sind. Und haben unseren Wahlspruch Votes for Women, das Wahlrecht für Frauen, als Bekennerschreiben in den Rasen geätzt. Nicht einmal der Golfplatz der königlichen Familie in Schottland wird verschont. Als der König eines Morgens zu seiner traditionellen Runde erscheint, sind alle Markierungsfähnchen durch Wimpel der Women's Social and Political Union ersetzt worden. Zahlreiche Bedienstete rannten über den Rasen, um die Fähnchen mit der Aufschrift Votes for Women so schnell wie möglich aus dem Blickfeld des Monarchen zu entfernen. Politiker sind zu keiner Zeit mehr vor den Frauen sicher. Ja, das war eine schöne Zeit. Mehr als 425 Fehlalarme haben die Suffragetten in den nächsten Wochen und Monaten ausgelöst und bringen die Feuerwehr unserer schönen Insel schier zur Verzweiflung. Die Militanz nimmt weiter zu, aber leider mussten wir uns dann von unseren Führungsmitgliedern, dem Ehepaar Patrick Lawrence, trennen. Sie wollten lieber Deeskalation. Damit waren wir nicht einverstanden. Wir wollten noch militanter werden. Brandstiftung hieß unser nächster Schritt.
Emmeline Pankhurst, was soll das heißen? Brandstiftung war euer nächster Schritt?
Ja, Darling. Wir begannen im ganzen Land die Briefkästen anzuzünden. Natürlich nicht spontan, sondern strategisch organisiert. Im Anschluss an unsere Versammlung wurden die Brandsätze ausgeteilt. Mit genauen Instruktionen zur Ausführung und Tatzeit. Und über verschlüsselte Annoncen in den Tageszeitungen haben wir die Attentäterinnen über das weitere Vorgehen informiert. Teilweise haben wir Chemikalien in die Briefkästen geschüttet und tausende von Briefen zerstört. Nur sehr wenige wurden gefasst, zum Glück. Und keine einzige sitzt ihre volle Strafe ab.
Ja, Emmeline Pankhurst, von Seiten der Öffentlichkeit schlug den militanten Frauen ja großes Unverständnis entgegen.
Ja, my dear, that's life. Die Wahlrechtlerinnen sind allenfalls mit ihrem eigenen Leben leichtfertig umgegangen, nie mit dem Leben anderer. Und ich sage hier und jetzt, dass es nie die Politik der sozialen und politischen Frauenunion gewesen ist und sein wird, leichtfertig menschliches Leben aufs Spiel zu setzen. Das überlassen wir dem Gegner. Das überlassen wir den Männern in ihrer Kriegsführung. Das ist nicht die Methode der Frauen. Nein. Auch wenn man die Wirkung auf die offizielle Politik im Auge hat, wäre eine Kampfstrategie, die das Leben von Menschen gefährdet, nicht sinnvoll. Denn es gibt etwas, was den Regierungen weit mehr am Herzen liegt als menschliches Leben. Der Schutz des Eigentums. Deshalb werden wir dem Gegner über das Schädigen von Eigentum Schläge versetzen. Nach einer ersten Offensive haben wir allerdings erst einmal abgewartet, was für welche Schritte die Regierung plant.
Ja, Emmeline Pankhurst, vielen Dank für dieses Gespräch, für den Rückblick auf das Jahr 1912 in Großbritannien.
Ja, und vielen Dank für den Eindruck oder für den Einblick in einige der fantasievollen Aktionen der Women's Social and Political Union, der sogenannten Suffragetten, der militanten Frauenwahlrechtsbewegung in England.
Ach ja, bitte sehr. Ich könnte dir noch viel erzählen.